Ich möchte auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem Karfreitagsgottesdienst. Im Kirchenjahr ist das wahrscheinlich es ist immer so schwer zu sagen, was ist das Wichtigste, aber ich würde dem Karfreitag eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit beimessen. Und es ist schön, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und gedenken dürfen der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Bild, das wahrscheinlich viele von euch kennen. Das ist ein Teil aus dem Isenheimer Altar in Colmar, gar nicht weit von hier. Es lohnt sich, diese Fahrt einmal auf sich zu nehmen, diese Stadt zu besuchen und diesen Altar mit seinen verschiedenen Bildern genauer zu betrachten. Hier nun der Abschnitt, die Tafel, in der wir Jesus Christus als Gekreuzigten in der Mitte sehen. Es ist eine sehr eindrucksvolle Darstellung des Gekreuzigten. Wir sehen einen Körper, der von Leiden geschunden ist. Ein Leichnam, der von Leiden geschunden ist. Christus, der Gekreuzigte, hat die Dornenkrone auf dem Haupt und er ist fast nackt. Bei Herfahrt hier nach Basel haben wir Radio gehört, war ein Beitrag über Karfreitag, wo eine Theologin gesagt hat, wahrscheinlich war er ganz nackt. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall auch so voller Schande und Schmach hängt er an dem Kreuz. Auf der linken Seite sehen wir Maria, seine Mutter in Weiß, die um ihren Sohn trauert, daneben Johannes, der Evangelist, dem Jesus noch vom Kreuz herab seine Mutter anvertraut hat. Und wir sehen kniend Maria Magdalena, die um Jesus trauert. Und jetzt rechts sehen wir Johannes den Täufer. Und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, Johannes hat ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gelebt. Und das ist eben die künstlerische Darstellung, die künstlerische Freiheit. Denn was hier dargestellt wird, soll bedeuten, dass Johannes auf Jesus hinweist. Er hat die Schrift in der Hand, man nimmt an, es ist das Alte Testament, das er in der Hand hat. Und er weist auf Jesus hin. Er sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Johannes, seine Zeit ist vorüber. Nun beginnt eine völlig neue Zeit durch den Tod Jesu, durch den neuen Bund. Und zu den Füßen Johannes des Täufers sehen wir ein Lamm. Und dieses Lamm, das ist wie geschlachtet, das sieht man hier nicht so deutlich. Auf jeden Fall kommt hier Blut heraus und fließt in diesen Kelch. Und Johannes der Täufer, der war es auch, der ganz zu Beginn des Wirkens Jesus, als er Jesus auf sich zukommen sah, gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und damit spricht Johannes der Täufer die zentrale Rolle Jesu an, nämlich, dass er das Lamm Gottes ist, von dem wir viel im Alten Testament, in der Heiligen Schrift lesen. Und darum handelt die heutige Predigt. Wir haben verschiedene Hinweise im Alten Testament. Ich habe drei ganz wichtige herausgegriffen für die Predigt heute. Es ist einmal das Passahlamm von dem ich dann gleich kurz was sagen werde. Aber wir haben schon früher eine Erwähnung auf dieses Lamm bei Abraham, viele Jahrhunderte vorher, als er aufgefordert wurde, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und dann haben wir im Propheten Jesaja, das wir gehört haben in der Lesung, einen Hinweis auf dieses Lamm Gottes, das gleichzeitig der Gottesknecht war. Das Passahlamm, das ist die bekannteste und der unmittelbarste Bezug zu diesem Lamm Gottes, von dem wir gehört haben, von dem ich gelesen habe, ganz kurz. Und es ist ja genau das Fest, das Passafest, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Es ist schon sehr dramatisch, dass an diesem hohen Festtag man es noch zu Wege gebracht hat, Jesus noch schnell kreuzigen zu lassen, bevor dann dieses Fest begonnen hat für die Juden. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief, auch unser Passa ist geschlachtet. Unser Passa, Jesus Christus, ist geschlachtet. Auch wir feiern als Christen Passa, indem wir auf Jesus Christus schauen. Und dieses Passafest wurde einmal im Jahr von den Juden gefeiert, zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Dabei sollte man sich daran erinnern, dass Gott einerseits ein schweres Gericht über Ägypten gebracht hat und andererseits Gott sein Volk aus Ägypten heraus errettet hat. Und Gott hat gesagt, ihr müsst euch ein Lamm nehmen, ein reines Lamm nehmen, das dann geschlachtet wurde und das Blut des Lammes wurde auf die Türstöcke gestrichen, damit der Gerichtsengel, wenn er durch das Land Ägypten geht, damit er sieht das Blut an der Türstock und weiß, hier muss ich vorübergehen. Hier kann ich vorübergehen, weil hier ein Lamm geschlachtet wurde, anstatt das Gericht über die Menschen in diesem Haus zu bringen. Und hier lernen wir bereits in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, in diesem Bericht über das Passa, dieses Prinzip des stellvertretenden Opfers. Prinzip des stellvertretenden Opfers, dass nicht derjenige, dem das Gericht gilt, getötet werden muss, gerichtet werden muss, sondern dass statt diesem ein Lamm, ein Opferlamm geschlachtet wurde. Und das finden wir in diesem Bericht über das Passa sehr, sehr deutlich. Und dieses Prinzip des stellvertretenden Opfers wurde dann durch den ganzen Tempelgottesdienst, die Jahrhunderte, in denen im Tempel geopfert wurde, durchgezogen. Immer wieder neu, jeden Tag neu wurde dieses Prinzip dargestellt. Nicht wir Menschen müssen sterben, sondern Gott hat ein Opfer ausersehen zum Tod anstatt meiner. Das ist dieses Passahlamm. Und das Zweite, die zweite Begebenheit aber, wo bereits von einem, eigentlich die erste Begebenheit, wo bereits von einem Lamm die Rede ist, ist ungefähr 500 Jahre vor diesem Auszug aus Ägypten, nämlich bei Abraham. Und wer die Geschichte Abrahams so grob im Kopf hat, so wissen wir, dass Abraham ein 100-jähriger Mann war und noch immer keinen Sohn hatte und seine Frau Sarah 90 Jahre alt war und es menschlich aussichtslos war, dass dieses Paar ein Kind bekommen könnte. Und Gott hat dieses Wunder möglich gemacht und dieses Paar, Sarah und Abraham, haben einen Sohn bekommen, Isaak. Und im Kapitel 22 dann in 1. Mose lesen wir davon, dass Gott zu Abraham spricht, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. 1. Mose 22, Vers 2. Doch furchtbar, oder? Es ist brutal. Es ist schlimm. Es ist grausam. Und das ist nicht nur für uns heute brutal und grausam, das war es damals auch. Und wir sehen in dieser Sprache, in diesem kleinen Vers, sehen wir diese Dramatik. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den Sohn, den du lieb hast, den du liebst, den Sohn nimm und opfere ihn. Wir wissen, dass es eine Glaubensprüfung war. Wir wissen, dass Gott den Glauben Abrahams prüfen wollte. Und wir fragen uns vielleicht, was ist der Zusammenhang zur Kreuzigung? Und ich denke, ein paar Dinge sind schon offenbar geworden. Ich meine, diese Aussage, dein einziger Sohn, den du liebst, das ist das, was der Vater über Jesus sagt bei der Taufe. Das ist mein geliebter Sohn, der Einzige. Auf ihn hört. Der zweite Bezug ist der Berg, wohin Abraham mit seinem Sohn Isaak gehen sollte. Einen Berg im Land Moria. Und wir erfahren später aus dem ersten Buch Chronik, dass das der Tempelberg in Jerusalem ist. Das heißt, bereits an diesem Ort hat ein Opfer stattgefunden, das bereits auf hunderte Jahre später auf Jesus hinweist. Und es ging um ein Brandopfer, und das ist ein spezielles Opfer, ein Opfer, das völlig und ganz Gott geweiht war. Das sind drei Bezüge zur Kreuzigung Jesu. Und wenn uns diese Geschichte brutal vorkommt, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese Geschichte weiterlesen und sehen, wie diese Geschichte ausgeht. Denn wir lesen dann ein paar Verse später, dass Isaak zu seinem Vater sagt, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Daran sehen wir den Glauben Abrahams, wird uns dann im Neuen Testament gesagt, weil er ihn gleichsam aus dem Tode bekommen hat. Abraham war völlig überzeugt, dass Gott einen Ausweg schaffen wird. Und Gott hat es auch gemacht, weil Abraham dann einen Witter gesehen hat, der sich im Dornengestrüpp verfangen hat, den er dann anstelle seines Sohnes geopfert hat. Und das ist wiederum dieses Prinzip des stellvertretenden Opfers, das wir hier sehen. Aber noch mehr, diese Aussage, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, dieser Hinweis wird vollkommen in Jesus Christus erfüllt, der dieses wahrhaftige, vollkommene Brandopfer ist. Gott hat sich das Opfer ersehen. wir schauen bereits zurück. Nun komme ich zur dritten wichtigen Erwähnung eines Lamm Gottes im Alten Testament, und das ist die Bibelstelle, die wir bereits in der Lesung gehört haben. Es ist diese Stelle aus Jesaja 53, 700 Jahre vor Christus. Und wenn man diese Stelle liest, ohne zu wissen, dass es von Jesus handelt, ist diese Stelle vollkommen rätselhaft, unverständlich. Hier wird von einem Mann gesprochen, von einem Gottesknecht gesprochen. Wir haben es in der Lesung gehört, beziehungsweise sogar teilweise mitgelesen. Es ist von einem Mann die Rede, der wie ein Lamm, wie ein Schaf zur Schlachtung geführt wird. Ein grausamer, unvorstellbarer Gedanke im jüdischen Denken. Menschenopfer waren verboten, verpönt. Und trotzdem ist hier die Rede von einem Mann, der wie ein Schaf zur Schlachtung geführt wird. Und wir heute im Rückblick wissen, dass hier die Rede ist von Jesus, und wir haben diese Dinge gelesen. Ich lese nicht noch einmal alles vor. Wir haben diese verschiedenen Aspekte dieser Bibelstelle gelesen, die sehr detailliert darstellt. Die Kreuzigung, er war verachtet. Wir haben gesehen, die Schande und Schmach, der Jesus ausgesetzt war, voller Leiden und Schmerzen. Er war bestraft, von Gott geschlagen. Und genau so war es. Durchbohrt. Am Kreuz durchbohrt, wie ein Lamm zur Schlachtung. Er hat seine Seele in den Tod ausgeschüttet, wegen unserer Schuld. Unsere Sünde hat er auf sich geladen. Das war völlig unverständlich und können wir nur im Rückblick durch das Neue Testament, das uns das Alte Testament offenbart, darlegt, können wir verstehen, dass es von der Kreuzigung Jesu handelt, von dem stellvertretenden Tod, den Jesus für uns erduldet hat. Und wir sehen, was Jesus für uns erwirkt hat am Kreuz. Es ist die Rede gewesen von Friede, Shalom, von dem wir auch schon im Buch Haggai gehört haben. Shalom, der Friede, Heilung, Gerechtigkeit. Das alles hat Jesus durch seinen Kreuzestod für uns erwirkt, indem er unsere Sünden, unsere Schuld auf sich genommen hat und für diese Schuld am Kreuz gestorben ist. Die Gedanken eines stellvertretenden Opfers ist in alttestamentlicher Terminologie etwas sehr Bekanntes. Für unsere heutigen Ohren, für Menschen unserer heutigen Zeit, klingt das völlig fremd. Und so hören wir heute vielfach von Menschen, die vielleicht sogar einen gewissen Gottesglauben haben, dass sie sagen, nein, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Mein Gott ist nicht blutrünstig. Mein Gott fordert kein blutiges, grausames Opfer. Mein Gott ist Liebe. Mein Gott braucht so etwas nicht. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas schon gehört habt. Ich höre das regelmäßig, immer wieder, wenn man über diesen Kreuzestod Jesu spricht. Es ist ein Skandalon, es ist ein Skandal. Man will es nicht hören. Das kann doch nicht sein, dass wegen mir Jesus am Kreuz sterben muss. Und ich denke, dass diese Argumentation zwei Fehlschlüsse beinhaltet, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Der erste Fehlschluss, nämlich zu sagen, dass Gott grausam wäre, ist durch und durch falsch. Wir haben schon gesehen in der Geschichte von Abraham und Isaac, hier ist die Rede von Liebe. Und ein kleines Detail am Rande, dieser Begriff, dieses Wort Liebe, taucht in der Bibel das erste Mal in dieser Geschichte der Opferung Isaaks auf. Das ist das erste Vorkommen des Wortes Liebe in der Heiligen Schrift. Und dieses Wort wird verwendet, für die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Jesus Christus ist der einzig geliebte Sohn des Vaters, und indem der Vater bereit ist, diesen Sohn hinzugeben, gibt er sich selbst hin. Es ist nicht das Bild eines Vaters, der blutrünstig da seinen Sohn in den Tod gibt, sondern er gibt sich selbst hin, weil er sich mit seinem Sohn hundertprozentig identifiziert. Der Vater und der Sohn sind eins. Er gibt sich selbst hin, indem er seinen Sohn in den Tod gibt. Das zweite Missverständnis bei dieser Argumentation, die ich versucht habe darzustellen, ist die, dass man glaubt, dass es eine Sündenvergebung ohne Opfer gibt. Und das ist unmöglich. Diese Argumentation missversteht einerseits die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir sehen es immer nur, wenn Gott Menschen begegnet in irgendeiner Form, dann fallen diese Menschen wie tot zu Boden, weil sie die Heiligkeit Gottes nicht ertragen können. Wir können uns das nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite sind wir gewohnt an unsere eigene Sündhaftigkeit. Aber in den Augen Gottes ist unsere Sündhaftigkeit ein Horror. Es ist todeswürdig. Und so haben wir auf der einen Seite die Heiligkeit Gottes, die für uns unvorstellbar ist, und auf der anderen Seite die Sündhaftigkeit von uns Menschen, die wir auch nicht in seiner ganzen Größe und Tragweite nachvollziehen können. Aber hier entsteht eine Diskrepanz, die kann man nicht zusammenbringen. Das ist unmöglich. Und dieses Denken ist uns leider abhanden gekommen, die Heiligkeit Gottes, die Sündhaftigkeit von uns Menschen, und dass es dafür eine Sühnung braucht, ein Lösegeld braucht, eine Bezahlung braucht. Gott ist gerecht. Einer der schwierigsten theologischen Fragen ist ja, wie kann ein Gott, der immer und immer wieder von Gerechtigkeit spricht, wie kann der einfach einen Menschen vergeben? Wie geht das? Und es gibt Menschen, die sagen, an so einen Gott kann ich nicht glauben, der einfach einen Menschen die Sünden erlässt und dann soll irgend so ein Halunke in den Himmel kommen. Ich habe gerade kürzlich ein Hörbuch gehört, wo der Autor auf diese medizinischen Experimente der Nazis zu sprechen gekommen ist und ein paar dieser Experimente dargelegt hat. Und ich erspare euch das, weil es ist sowas von grausam, dass man sich nur fragt, wie ist es möglich, dass ein Mensch so etwas macht. Aber jetzt stellen wir uns vor, diese Ärzte, die diese Experimente gemacht haben und Menschen wirklich grausamst zu Tode gebracht haben, die werden jetzt einfach mir nichts, dir nichts, werden die jetzt nicht nur, schaut man über das hinweg, was sie gemacht haben, sondern sie werden sogar noch geehrt. Da würde unser Inneres schreien, nein, das geht nicht. Es muss Gerechtigkeit geben. Es muss irgendeinen Ausgleich geben für diese Ungerechtigkeit, die geschehen ist. Das ist ja dann auch geschehen in den Nürnberger Prozessen. Wurden ja diese Menschen zur Rechenschaft gezogen und es wurden dort auch teilweise Todesurteile ausgesprochen. Und wenn es anders gewesen wäre, wir hätten das nicht ertragen, weil es wäre ungerecht, einen Mörder einfach mir nichts, dir nichts laufen zu lassen. Und daran sehen wir, dass es ein Lösegeld braucht. Es braucht eine Sühnung. Und die Antwort der Heiligen Schrift ist, Gott selbst zahlt die Schuld, Gott selbst zahlt den Preis in der Person seines Sohnes Jesus Christus, des wahren Lammes Gottes. Ich möchte zum Schluss kommen und mit uns noch abschließend ein Bibelwort lesen, das der Apostel Petrus in seinem ersten Brief uns mitgegeben hat. Er sagt dort, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das ist das Evangelium. Das ist Karfreitag. Das ist die Bedeutung der Kreuzigung. Und das war Gottes Plan vor Grundlegung der Welt, sagt Petrus dann einen Vers später. Vor Grundlegung der Welt hatte Gott bereits diesen Plan der Errettung durch und in seinem Sohn. Geschwister, diese Liebe Gottes, die soll uns mit Ehrfurcht erfüllen. Diese Liebe Gottes soll uns mit Dankbarkeit erfüllen. Ich konnte nichts dazu beitragen, außer dass ich irgendwann einmal gesagt habe, ja Gott, du hast recht, ich bin ein Sünder und ich brauche deinen Sohn Jesus Christus. Das war alles, was ich beitragen konnte zu meiner Errettung. Und dann aber soll uns diese Liebe Gottes auch mit Freude erfüllen, Freude über ein neues Leben mit Frieden, wie wir gesehen haben, ein Leben der Heilung und ein Leben in der Gerechtigkeit vor Gott. Amen.